MS Voices, der Podcast von Minerva Vision. Was dich weiterbringt. Das Inspirationsportal, das dein Leben bereichern und verbessern kann. Besuch uns unter www.minerva-vision.de.
Willkommen bei MS Voices, dem Podcast, der Menschen mit MS eine Stimme gibt. Heute sprechen wir über Bewegung, Sport und warum es manchmal gar nicht so viel braucht, um das Immunsystem auf Trab zu bringen. Bei mir ist heute Professor Dr. Dr. Philipp Zimmer. Er ist Sportmediziner an der TU Dortmund, ausgezeichnet für seine Forschung rund um körperliche Aktivität bei MS. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das wird ein richtig spannender, motivierender Talk. Hallo, Herr Professor Zimmer.
Guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und korrigiere direkt. Ich bin nämlich kein Sportmediziner, ich bin Sportwissenschaftler und Neurowissenschaftler.
Oh, war ja.
Das will ich immer richtig stellen am Anfang, das ist nur wichtig.
Ja, okay, gut. Da kann man mal sehen, das Internet weiß auch nicht alles.
Das ist richtig.
Herr Professor Zimmer, wie kam es denn dazu, dass Sie sich ausgerechnet mit MS und Bewegung beschäftigen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt, glaube ich, zwei Gründe dafür. Der eine ist mit Sicherheit Zufall. Ich habe mich sehr früh mit dem Einfluss von Sport auf das Immunsystem beschäftigt, und das vor allem im Kontext von Krebserkrankungen früher. Und dann haben wir aber festgestellt, dass wir sehr stark entzündliche Prozesse beeinflussen können im Körper. Und dann habe ich eigentlich nach einem Krankheitsbild gesucht, was sozusagen primär entzündlich getrieben ist.
Okay.
Und bin dann bei der MS gelandet, auch vor dem Hintergrund, dass ich, wie ich gerade gesagt habe, nicht nur Sport, sondern auch Neurowissenschaftler bin und schon einen gewissen Bezug zum zentralen Nervensystem noch habe. Und dann bin ich im Prinzip sozusagen inhaltlich so bei der MS gelandet. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt war Zufall, weil mein damaliger Chef damals schon eine Kooperation mit der Neuroreha in der Schweiz hatte. Und genau, und dann habe ich zufällig da einen ja mittlerweile sehr langjährigen und guten Kollegen, den Jens Bansi, kennengelernt und mit dem dann sehr, sehr viele Studien gemacht. Und ja, so bin ich zur MS gekommen.
Ja, cool, wie Zufälle das Leben von MSlern bereichern können.
So soll es sein.
Muss ich mal sagen. Wie erleben Sie denn die MS-Community in Ihrer täglichen Arbeit?
Ja, also da gibt's so zwei Berührungspunkte. Das eine ist ja bei mir wirklich die Forschung. Das heißt, da habe ich mit den Menschen per se sehr, sehr wenig zu tun, weil wir, wie gesagt, viel mit Blut arbeiten und uns das Immunsystem anschauen. Und wir ja auch hier nicht in einem klassischen klinischen Betrieb arbeiten bei uns an der Uni, sondern das, was wir machen, ist, dass wir wirklich klinische Studien durchführen, okay. Forschungen durchführen und dann Menschen hier bei uns zum Training kommen. Das Training mache ich mittlerweile ehrlicherweise nicht mehr selbst, sondern das machen Mitarbeitende von mir. Wo ich aber doch sehr viel Kontakt habe, ist über diese Sprechstunde. Wir bieten ja online diese MS-Sprechstunde an, so eine Sportsprechstunde.
Ja, das finde ich cool.
Genau, da können wir uns vielleicht nachher nochmal ganz kurz drüber unterhalten. Aber das ist da, wo ich wirklich viel Kontakt habe. Und der Hintergrund des Ganzen war ja, dass wir versucht haben, im Prinzip die Erkenntnisse, die wir haben, nicht nur wir aus dem Labor, aber auch andere Arbeitsgruppen weltweit, möglichst schnell an die Menschen weiterzugeben. Und deswegen bieten wir diese Sprechstunde an. Und da habe ich dann doch regen Kontakt mit der MS-Community.
Wow. Und jetzt, bevor wir ins Thema komplett einsteigen, ganz ehrlich, haben Sie selbst einen Lieblingssport oder auch einfach mal keinen Bock auf Bewegung? Kommt das auch vor?
Ja, ich behaupte, ich bin schon so ein bisschen sportsüchtig. Also ich mache, meine Frau würde das auf jeden Fall sagen. Ich mache sehr gerne Sport und ich habe früher so semi-professionell Tennis gespielt. Das konnte ich gut, das hat aber mein Körper ja dann irgendwann nicht mehr mitgemacht und ich war auch nicht gut genug, um dann irgendwie Profi zu werden. Deswegen habe ich dann irgendwann studiert. Ich mache eigentlich alles an Sport gerne. Also das Einzige, wo ich wenig für zu haben bin, ist Yoga, Pilates. Das ist nicht so meins, was nicht heißt, dass es nicht gut sein kann, aber ich renne am liebsten hinter Bällen her.
Okay, das hört sich schon mal richtig sympathisch an. Ja, und jetzt kommen wir einfach mal zu Ihrer Studie. Hochintensives Intervalltraining. Was macht das so besonders?
Ja, also das hört sich immer erstmal so ein bisschen abschreckend an, hochintensiv.
Absolut.
Und Intervall. Der Hintergrund ist so ein bisschen, dass wir natürlich versuchen herauszufinden, wie wirkt Sport auf das Immunsystem? Mhm. Und wenn wir das untersuchen, ist natürlich ganz spannend die Frage, welche Belastungsmodalitäten und welche Intensitäten sind vielleicht auch optimal geeignet, um bestimmte Anpassungsprozesse zu stimulieren. Mhm. Und dann kommt man, wie bei Medikamenten, auch zu einer Dosis-Wirkungsbeziehungsgeschichte nachher. Und da ist eben ein probates Mittel die Intensität der Belastung, also vor allem im Kontext von Ausdauersport, schauen wir uns an, was passiert, wenn wir uns intensiv belasten, im Gegensatz zu, was passiert, wenn wir uns moderat oder leicht belasten. Und wir haben jetzt sehr, sehr viele Studien schon in diesem Zusammenhang gemacht. Und das, was wir so grundlegend sagen können, ist, dass wenn wir uns das Ganze auf immunologischer Ebene anschauen, dass so durch intensive Belastung einfach größere Ausschläge erzielen. Mhm. Also akut erstmal, nach einer Belastung oder auch während einer Belastung. Und das führt mitunter zu größeren Anpassungserscheinungen. Und das heißt nicht immer, dass das total überlegen oder viel besser sein muss. Aber ja. Wir sehen schon bei uns, also wenn wir das sozusagen auf dieser biologischen Ebene erstmal belassen, dass es einfach effizienter ist. Sowohl was die Fitness angeht, als auch was die biologischen anderen Outcomes angeht. Dazu muss man aber auch einschränkend sagen, das kommt ja so ein bisschen aus dem Leistungssport und das ist sehr, sehr studiengetrieben bei uns. Und der Alltag der Menschen sieht anders aus. Und es ist nicht so, dass ich jetzt jedem Menschen, genauso wenig wie einem Leistungssportler oder Leistungssportlerin empfehlen würde, immer nur hochintensiv zu trainieren. Das ist Blödsinn. Ne? Also man braucht Pole, man kann sich leicht belasten, man kann sich intensiv belasten und im Idealfall mischt man das Ganze einigermaßen vernünftig.
Das ist, ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich höre hochintensives Intervalltraining, dann habe ich schon schwer die Schweißperlen auf der Stirn stehen. Ist das nicht so anstrengend für Menschen mit MS oder ist das jetzt wirklich gerade die Intensität, die Sie gerade gesagt haben oder eine Mischung aus allem?
Naja, also mit Blick auf Intensität ist erstmal so grundsätzlich die Frage, was ist einem Menschen zumutbar oder was ist vielleicht auch nicht zumutbar oder was ist nicht zuträglich der Gesundheit? Mhm. Und da muss man ganz klar sagen, also dass die wissenschaftliche die Studienlage eindeutig darauf hinweist, dass intensive Belastungen für fast alle Kollektive sehr, sehr gut machbar sind, also nicht nur durchführbar sind, sondern auch sehr, sehr große Benefits bringen. Also ein ganz gutes Indiz dafür ist, dass die Weltgesundheitsorganisation früher immer propagiert hat, 150 bis 300 Minuten für moderate körperliche Aktivität pro Woche und mittlerweile sagen die Einschränkungen, es können auch nur 75 bis 150 Minuten sein, dann muss aber richtig krachen, also muss intensiv sein. Und das ist letztendlich so ein sehr, sehr guter Hinweis, weil das eine globale Bewegungsempfehlung ist. Das ist also jetzt nicht irgendwie einschränkend nur für junge Gesunde oder irgendwie sowas. Sondern das kann man ganz generell so formulieren. Und dazu muss man sagen, Intensitäten sind immer relativ zu sehen. Das bedeutet, immer bezogen auf ihre Leistungsfähigkeit.
Ah.
Und wenn ich jetzt sage, jemand gibt irgendwie, verausgabt sich irgendwo, dann ist natürlich die Belastung für Oma Müller mit 85 Jahren ganz anders als für einen 17-jährigen Leistungssportler.
Mhm.
Ja, und trotzdem kann der Anstrengungsgrad ähnlich sein. Und eine Sache muss man vielleicht auch noch dazu sagen, von 0 auf 100 ist immer schwierig. Das heißt, natürlich sollte man versuchen, sich auch so ein bisschen ranzutasten. Aber grundsätzlich gilt, dass eigentlich fast alle Menschen wirklich auch intensiv belastbar sind. Es gibt Ausnahmen, aber im MS-Kontext ist das sehr, sehr selten der Fall, ehrlicherweise.
Ja, ich meine, ist klar, wir MSler haben ja oftmals auch mit körperlichen Einschränkungen zu kämpfen. Aber da ist ja trotzdem was machbar, egal ob das jetzt im Sitzen ist oder wenn ich jetzt einfach mal schnell gehe, was für mich persönlich eine Herausforderung ist, aber
ja.
Alles ein bisschen intensiver als sonst. Verstehe ich das richtig?
Ja, genau. Und also wie gesagt, es kann schon sehr, sehr anstrengend sein. Das darf es auch. Was wichtig ist, dass man dem Körper eben auch entsprechende Ruhephasen dann wieder bietet danach. Also Training heißt nicht nur immer Gas geben, Training heißt eben auch Regeneration dazwischen, entsprechend zu planen. Und je intensiver ich mich belaste, desto länger muss meine Regeneration sein. Das ist auch ganz klar. Und ich habe da aus meiner Sprechstunde so ganz viele Beispiele, wo die Leute dann teilweise sagen, na gut, wenn ich morgens Vollgas gebe, dann bin ich irgendwie über den Tag nicht mehr so richtig einsatzfähig. Ja,
ja, genau.
Und das ist aber nicht zu verallgemeinern. Also es gibt andere Leute, die sagen, ich trainiere präferiert morgens und damit komme ich viel besser zurecht.
Mhm.
Aber wenn ich jetzt Probleme damit habe, dann würde ich sagen, dann trainiere ich halt eher in den Abendstunden und kann danach aufs Sofa oder ins Bett. Ne? Und das ist jetzt auch okay.
Ja, klar. Und gut, dann kommt natürlich jetzt auch bei vielen die warme Jahreszeit, das Uthoff-Syndrom und so weiter. Das erschwert das dann ja auch teilweise noch.
Genau, da muss man natürlich dann schon überlegen, ob man irgendwie in gekühlten Räumen trainiert und Ähnliches macht. Aber das heißt nicht, dass man da gänzlich nicht trainieren kann oder sowas. Im Gegenteil. Ne? Also das geht schon. Aber natürlich gibt es so ein paar Grundumstände, die man dann beachten sollte. Und es gibt Kühlwesten und es gibt klimatisierte Räume und so weiter und so fort. Und das heißt, das spricht nichts gegen Training, auch während der warmen Jahreszeit.
Mhm. Ja gut, ich persönlich gehe am liebsten schwimmen dann während der Jahreszeit. Da habe ich alles
oder
verbunden.
Genau, oder das ist natürlich auch eine super Sache. Ne?
Ins kühle Körper abkühlen und die Bahnen ziehen. Und ich bin ja immer ganz stolz, wenn ich 8 Bahnen a 50 Meter am Stück geschafft habe.
Ja, das ist ja auch schon eine ganz stolze Leistung.
Ja, und also, dann gucke ich immer ganz stolz auf meine Smartwatch und was die mir dann sagt. Und dann denke ich, yes, hast du es jetzt geschafft. Aber es ist dann auch wirklich so, dass ich da dann an meine Grenzen gegangen bin.
Ja, und das ist auch gut. Also das tut dem Körper durchaus gut, hin und wieder mal die Grenzen auszuloten. Das ist schon wichtig. Und weil Sie vorher gefragt haben, ist natürlich auch so eine Geschichte, was mache ich denn jetzt? Gehe ich aufs Fahrrad, gehe ich laufen? Das ist ja sehr unterschiedlich.
Ja,
ich
genau.
Habe teilweise Menschen, mit denen ich spreche, die können nicht mehr als 600 Meter laufen oder auch vielleicht als 400 Meter. Mhm. Und da kann ich ja nicht sagen, jetzt geht mal joggen. Das funktioniert ja nicht mehr.
Schlecht.
Das heißt aber nicht, dass man nicht auf ein Rudergerät sich setzen kann oder auf ein Fahrradergometer setzen kann und da auch seinen Sport machen kann und also da auch durchaus hohe Belastungen dann erreichen oder erzielen kann. Also es gibt sehr, sehr häufig und sehr lange sehr gute Alternativen und Möglichkeiten, sich zu belasten, wenn man es möchte.
Mhm. Ja, ich habe zum Beispiel, weil ich vom Fahrrad aufgrund des Gleichgewichtsproblems immer runterkippe im 90-Grad-Winkel, ich habe mich zu Hause vor dieses Motomet, das ist jetzt unbezahlte Werbung, Motomet wo ich dann auch natürlich spezielle Programme habe, mit denen ich mich wirklich fordern kann.
Genau, also das kann man auf jeden Fall machen und ich meine, das ist ja schon ein Gerät, was so ein bisschen mehr auf die Bedürfnisse von Menschen mit MS auch ausgelegt ist, also mit neurologischen Erkrankungen, aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn ich Probleme habe mit dem Gang oder mit Laufen vielleicht sogar, ich kann mir auch ein ganz einfaches Fahrradergometer holen und kann auf dem Fahrradergometer ohne Probleme trainieren, da muss ich keine Angst haben, dass ich umkippe und kann da durchaus, solange die unteren Extremitäten das vernünftig mitmachen, auch ordentlich trainieren und auch mit hohen Intensitäten trainieren.
Ja, ich glaube, wir denken manchmal viel zu kompliziert und dabei liegt das Einfache doch so nah.
Ja, das und noch einen weiteren Punkt, den man vielleicht ergänzen kann. Ganz viele Menschen, mit denen ich spreche, begeben sich auch automatisch in so einen Teufelskreis dann. Ne? Also das heißt, es gibt vielleicht irgendeine Einschränkung und dann bewegt man sich ein bisschen weniger. Dadurch wird der Körper auch weiter geschwächt. Und also ich habe durchaus mit Menschen schon gesprochen, die alleine dadurch, dass man ihnen so ein bisschen Mut zugeredet hat, wieder aus dem Rollstuhl aufgestanden sind und dann im Prinzip versucht haben, wieder zumindest sich mit dem Rollator zu bewegen oder zum Beispiel Tischtennis zu spielen. Ich hatte mal eine Dame, die hat dann angefangen, wieder Tischtennis zu spielen im Stehen und das ging. Und die hat gesagt, oh, ich saß im Rollstuhl. Da meine ich so, ja, aber ohne das jetzt irgendwie abwertend oder böse zu meinen, da muss man sich auch teilweise einfach mehr zutrauen. Ne, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das ist nicht zu verallgemeinern, aber in diesem einzelnen Fall, den ich gerade beschrieben habe, hat das eben sehr gut funktioniert. Ne? Und das ist eine schöne Sache, denke ich.
Aber was sagen denn jetzt Ihre Forschungsergebnisse bislang? Gibt es da Überraschungen, mit denen Sie nicht gerechnet hätten?
Naja, also grundsätzlich verfolgen wir eine Hypothese, deswegen arbeiten wir in dem Kontext und wenn wir die Hypothese verfolgen, dass Sport zum Beispiel oder Training gezieltes Krankheitsprogress entgegenwirkt und das dann nachher funktioniert, dann wundern wir uns nicht großartig, weil wir das schon irgendwie denken, dass es irgendwie in die Richtung gehen könnte. Aber was ich schon mal spannend fand, dass wir eine der ersten Gruppen waren, die sich so mit diesen Plasma-NFL-Werten beschäftigt haben und dann so eine akute Belastung induziert haben und schön zeigen konnten, dass wir diesen Parameter tatsächlich sehr stark manipulieren konnten durch eine akute Sporteinheit. Das soll jetzt gar nicht heißen, dass Sport in dem Kontext eine Blitzheilung macht oder
irgendwie sowas. Ja, das erwartet auch, glaube ich, keiner.
Also das ist Blödsinn. Ich fand es nur sehr interessant, dass man diesen Marker so stark und so schnell manipulieren kann. Das fand ich schon sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, das hat dann eher für die Diagnostik nachher Konsequenzen, als dass man jetzt irgendwie da falsche oder voreilige Schlussfolgerungen draus ziehen sollte. Aber das fand ich doch sehr überraschend, ja.
Sie haben es vorhin schon mal erwähnt, Sie haben ja ein Herzensprojekt, Ihre Online-Sportsprechstunde.
Genau.
Wie läuft das ab?
Ja, also das läuft so, also ganz zum Hintergrund danke ich erstmal der DMSG NRW, weil die Frau Schipper und ihr Team, die haben sich sehr stark dafür eingesetzt. Mittlerweile ist es eine Stiftung aus Dortmund, die uns dabei unterstützt. Mhm. Und wir machen das Ganze ehrenamtlich. Also ich mache das mittlerweile nicht mehr alleine, sondern die Frau Dr. Trebing und der Herr Dr. Joisten, das sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von mir hier in Dortmund, die machen das gemeinsam mit mir. Und ja, jeder von uns oder jede von uns führt freitags meistens so 2 bis 3 Gespräche. Die dauern am Anfang 30 Minuten immer. Mhm. Und die Leute können sich da einfach über eine E-Mail-Adresse anmelden, füllen einen Fragebogen aus. Da geht es so ein bisschen darum, dass wir einen Eindruck davon bekommen, mit wem wir es da zu tun haben. Ja. Und wir haben in der Corona-Zeit ja gemerkt, dass man zumindest mal eine Beratung online auch ganz gut anbieten kann. Und auch niederschwellig, weil nicht alle Leute wohnen oder kommen aus Dortmund, die diese Sprechstunde in Anspruch nehmen. Wir haben teilweise mittlerweile Leute aus Frankreich, aus Österreich, aus der Schweiz, überall her, wow, die sich da melden. Und genau, und was wir dann machen, ist eigentlich im ersten Gespräch immer so ein bisschen über dieses Thema Bewegung, Training, Sport und MS aufzuklären. Mhm. Also erstmal zu sagen, ganz nüchtern, was ist die Studienlage, was wissen wir, was sind eigentlich globale grundsätzliche Empfehlungen, und dann versuchen wir letztendlich auf den einzelnen Menschen ein bisschen einzugehen und zu gucken, wo ordnen sich die Menschen dort ein? Ne, treffen sie irgendwie diese Bewegungsempfehlungen? Sind vielleicht irgendwo Defizite da oder Probleme oder Symptome, die wir auch nochmal speziell adressieren können? Dann versuchen wir basierend darauf im Prinzip so ein bisschen Bewegungsempfehlungen oder Trainingspläne zu erstellen. Und die kriegen die Menschen dann online zugeschickt. Mhm. Und dann hatten wir, glaube ich, in der ersten Phase nach 6 Monaten, mittlerweile haben wir das aber verkürzt auf 3 Monate, nochmal ein Zweitgespräch, wo wir, wenn die Leute Interesse haben, dann nochmal so ein bisschen gucken, hat das funktioniert, hat es nicht funktioniert, war es zu viel, war es zu wenig, gibt es nochmal irgendwie Nachsteuerungsbedarf und so weiter und so fort. Genau.
Ja, was ich also klasse finde, Sie haben es ja schon beantwortet, dass man auch mitmachen kann, wenn man jetzt nicht aus Dortmund ist. Ja. Dafür ist die MS-Gemeinde ja viel zu groß. Aber wer kann denn generell mitmachen?
Ja, das ist wichtig, das sind alle Menschen. Ne? Wir haben ganz häufig hatten wir bei uns früher, ich kenne das auch aus dem Tumor- oder Krebskontext noch, wenn wir Studien durchgeführt haben und wir über die Klinik, die Uniklinik in Köln damals rekrutiert haben, dann sind immer Menschen zu uns gekommen mit Tumorerkrankungen, die per se eigentlich schon sehr sportbegeistert waren. Mhm. Weil die Ärzte dann immer gesagt haben, oder Ärztin, das könnte was für dich sein. De facto ist es natürlich so, dass die Menschen, die eigentlich primär unsportlich sind, viel mehr davon profitieren, weil die viel mehr aufzuholen haben. Mhm. Ja, und deswegen ist das eine sehr gute Frage, und diese Sprechstunde richtet sich explizit an alle Menschen, die entweder komplett inaktiv sind und gehört haben, dass Sport da sehr viel bewegen kann an der Stelle oder Training, oder auch an die Menschen, die wir haben hier Ironman-Leute schon gehabt, die gesagt haben, kann man am Training noch was optimieren.
Okay.
Ja, und also das ist mir immer ganz wichtig zu betonen, dass es das ganze Spektrum ist und mitnichten nur für die Menschen gilt, die irgendwie ohnehin schon sportlich sind.
Ja klar, ich glaube, Sie haben demnächst eine E-Mail von mir im Postfach.
Ja, da freue ich mich drauf.
Ich gehöre zu der Kategorie. Es war vor 2 Jahren eigentlich noch relativ gut. Da konnte ich dann an guten Tagen bis zu 10 Kilometer am Stück laufen. Ja. Hat zwar nicht besonders schön ausgesehen, aber das interessiert ja keinen.
Nee.
Und durch eine Medikamentenumstellung und UTOF und Verschlechterung ist jetzt also vielleicht maximal 1 Kilometer nötig. Mhm. Oder möglich, sagen wir es mal so. Also Sie werden demnächst von mir eine E-Mail im Postfach haben.
Das ist sehr schön. Ja, was wir halt auch immer machen, ist, wir versuchen schon genauer hinzugucken. Das eine ist natürlich Ausdauertraining, aber auch Krafttraining ist extrem wichtig. Ich versuche es mal sehr plakativ zu formulieren, wenn ich nachher irgendwie in den 3. Stock hochkommen möchte, und das gilt jetzt nicht nur für Menschen mit MS, sondern das gilt auch für Seniorinnen und Senioren und so weiter und so fort, dann brauche ich eben Kraft und Ausdauer. Und da gilt es dann nachher herauszufinden, wo haben die Leute oder wo machen die Leute viel und wo ist vielleicht ein Defizit und wo kann man ein bisschen nachjustieren dann. Ne? Genau. Mhm.
Gibt es eine besonders schöne Geschichte oder ein Feedback, das Ihnen besonders im Kopf geblieben ist?
Ja, also ich fand das mit dem Tischtennis, was ich vorher erzählt habe, das fand ich wirklich beeindruckend.
Ja.
Und eine ähnliche Geschichte habe ich mit dem Klettern mal. Das war auch eine eine Dame, die mit dem Rollator unterwegs war, die angefangen hat zu klettern und ja mittlerweile wieder komplett alleine bouldert und ich glaube auch also mit Sicherung höhere Routen klettert. Ja, und wenn man sowas dann hört, dann freut man sich. Wenn die Leute dann rückmelden, es hat funktioniert und ich komme hier vorwärts, dann freut uns das natürlich, weil das ist natürlich der Sinn der Sache.
Und das ist wahrscheinlich auch genau der Grund, warum Ihnen dieses Projekt so wichtig ist, nehme ich mal an.
Ja, genau. Und also wie gesagt, ganz generell, also ich mache das nicht wegen der Rückmeldung, sondern wir machen es wegen dem Praxistransfer. Und wenn wir dann Leute damit glücklich machen, dann freuen wir uns natürlich auch.
Ja, klar, sicher. So, wir wollen natürlich noch ein bisschen was für die Praxis haben. Mhm. Warum ist Bewegung gerade bei MS so zentral, auch wenn es schwer fällt?
Ja, also man kann auch da so zwei Ebenen aufmachen. Das eine ist wahrscheinlich das, was naheliegend ist, das ist die funktionelle Ebene. Das heißt, Menschen mit MS neigen dazu, ohnehin sich weniger zu bewegen als Menschen ohne MS. Und das gilt im Übrigen schon für sehr, sehr junge betroffene Menschen auch. Ne? Das denkt man immer nicht, weil dann denkt man ja, wenn eine Krankheit besonders lange da ist, dann ist logisch, dass man sich irgendwann vielleicht weniger bewegt. Aber Sie sehen, wenn wir das eine ehemalige Mitarbeiterin von mir eine sehr schöne Studie mal publiziert, wir sehen, dass das schon für 20-Jährige gilt.
Ach.
Ja. Und also es gilt über die gesamte Lebensspanne und dieses Delta, also diese Differenz zwischen Gesunden und Betroffenen oder kranken Menschen wird auch nicht größer über die Lebensspanne. Mhm. Da besteht einfach ein signifikanter Unterschied mit Blick auf die Fitness und auch auf das Aktivitätslevel. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, diese Ebene so ein bisschen zu betonen, dass man sagt, funktionell ist es einfach extrem wichtig, dass man versucht, mal zumindest diese WHO-Empfehlungen einzuhalten, also von der Weltgesundheitsorganisation. Das ist, glaube ich, essentiell. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, weil das hinten raus natürlich nicht nur was mit MS zu tun hat. Das heißt, weil wenn ich weniger fit bin, dann habe ich auch ein höheres Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen. Ja,
klar.
Oder kardiovaskuläre Probleme und auch Tumorerkrankungen zum Beispiel. Die Fitness, also die Ausdauerleistungsfähigkeit, losgelöst von der Kraftfähigkeit, die mindestens genauso wichtig ist, ist ein ganz wichtiger Prädiktor für die Langlebigkeit eines Menschen.
Mhm.
Und vor dem Hintergrund rate ich immer dazu, sozusagen und diese funktionelle Ebene, so banal sie ist, nicht außer Acht zu lassen.
Genau. Ja, klar.
Das ist also das eine. Und das andere ist dann diese Symptomebene, also dass wir mittlerweile aus zahlreichen Studien, nicht nur von uns, sondern auch von vielen anderen Arbeitsgruppen aus der Welt wissen und auch eine gute Evidenz dafür haben, dass wir zum Beispiel solchen Symptomen wie einer Fatigue-Symptomatik sehr effizient entgegenwirken können. Viel effizienter, als wir das mit einer Psychotherapie oder mit einem Medikament machen können.
Wow.
Ja, und da wirkt Sport wirklich wie ein Medikament und da muss man natürlich trotzdem auch gucken, was mache ich jetzt genau?
Ja.
Zeigt die Datenlage zumindest im Kontext der MS gerade, dass es vor allem so Gleichgewichtstraining ist, was gut gegen so eine Fatigue-Symptomatik hilft. Wenn jetzt aber jemand per se sagt, ich habe da keine Lust zu, ich will das nicht oder ich habe andere Interessen im sportlichen Kontext, dann würde ich sagen, dann mach Ausdauersport. Das ist vielleicht nicht ganz so effizient, hilft aber auch. Ja, laut Studienlage. Also das ist so diese Symptomebene. Und dann haben wir natürlich die molekulare Ebene, das ist das, was mich am meisten interessiert.
Klar, verständlich.
Und da geht es eben bei uns primär um neuroproduktive und antientzündliche Effekte. Und da sehen wir einfach, dass Sport sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist vor allem Ausdauerbelastung, interessanterweise. Das ist so das, was unsere Studien jetzt gezeigt haben in den letzten 10 Jahren. Und das finde ich halt mega spannend.
Ja, und vor allem geht es am Ende für uns MSler ja auch um das Wort Lebensqualität.
Genau.
Die wir dadurch gewinnen, halt wenn man länger fit bleibt, wenn man wieder mehr machen kann, das ist ja eine ganz andere Geschichte.
Genau, und das ist letztendlich aber für mich immer nur ein Spiegel der Symptome und ein Spiegel der Funktionalität. Das heißt, wenn ich wenig Einschränkungen habe, auch im Alltag, wenn ich wenig Symptome habe, was sich gegenseitig bedingt, dann habe ich natürlich eine höhere Lebensqualität am Ende.
Ja, klar.
Und das gilt im Übrigen, also wenn ich das nochmal so aus dem MS-Kontext ein bisschen rausziehen darf, auch für viele andere Erkrankungen. Wir haben jetzt letztes Jahr eine sehr, sehr schöne, große, durch die EU geförderte Studie durchgeführt mit metastasierten Mammakarzinom-Patientinnen, also Brustkrebs. Und das sind Frauen gewesen mit einer sehr fortgeschrittenen Krebserkrankung. Also das sind nicht heilbare Patientinnen gewesen. und haben die über 9 Monate lang trainiert. Und da war der primäre Endpunkt dieser Studie, es war so ein geteilter primärer Endpunkt, die Fatigue-Symptomatik und die Lebensqualität. Mhm. Und wir konnten sehr schön zeigen in dieser großen randomisierten, kontrollierten Studie, dass selbst bei so einer sehr schweren, fortgeschrittenen Erkrankung dieses Trainingsprogramm zu einer substanziellen Steigerung der Lebensqualität geführt hat und zu einer Reduktion der Fatigue-Symptomatik. Und das ist für mich so ein bisschen sinnbildlich oder Spiegelbild dafür. Und das ist auch sehr gut übertragbar auf andere Erkrankungen.
Ich kriege gerade Gänsehaut, weil das eine schöne Geschichte ist. Also nicht Geschichte, ja, sondern so eine schöne Sache ist.
Ja, absolut. Genau. Also das ist, und sowas ist einfach wichtig. Auch wenn ich dann Lebensqualität immer, also aus rein wissenschaftlicher Sicht immer schwierig finde, weil es ein sehr weicher Faktor ist oder ein sehr weiches Kriterium irgendwie. Ich mag lieber irgendwie einen Laborparameter, den ich messen kann, oder genauer messen kann. Damit kann ich ein bisschen mehr anfangen nachher. Aber für die Menschen ist natürlich die Lebensqualität das, was nachher entscheidend ist. Da ist völlig irrelevant, ob der eine Entzündungsmarker höher oder weniger hoch ist oder ob sich die MK-Zelle links oder rechts rumdreht, ne?
Ja, im Endeffekt schon. Ja. Haben Sie einen kleinen Tipp, wie wir es schaffen, dran zu bleiben, auch an den miesen Tagen, in Anführungsstrichen?
Ja, also ich bin kein großer Freund davon, zu dogmatisch zu sein. Das heißt, es gibt miese Tage, die hat aber auch jeder Mensch, mit Blick auf Training, ne, oder auch auf Trainingsadhärenz. Das heißt, es wird immer Tage geben, auch bei jemandem, der Leistungssport betreibt, an dem er eben keine Lust hat zu trainieren, aus verschiedenen Gründen. Und da bin ich dann auch mal ein Freund davon, wenn, dann trainiert man halt nicht an so einem Tag. Aber die Regel sollte sein, dass man versucht, sich aufzuraffen irgendwie. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich realistische Ziele setzt, wenn man Training plant. Und sich versucht, außenrum möglichst viele Dinge einfach zu machen. Das heißt, wenn ich weiß, mir fällt es vielleicht schwer, zu bestimmten Einheiten zu gehen, dann könnte ich überlegen, ob ich das zu zweit mache. Und ich kann mich in einem Fitnessstudio für viel Geld anmelden und dann nie hingehen. Das ist, was viele Menschen machen. Nee, oder ich kann mir überlegen, mal mit einem Personal Trainer zusammenzuarbeiten. Der kommt nämlich zu mir nach Hause oder ich kann mich irgendwo mit dem treffen. Und da habe ich nicht das Problem, dass es nicht stattfinden wird, weil es wird stattfinden, weil der Mensch zu einem kommt irgendwie.
Ja.
Also da kann man ja nicht wegrennen, auf gut Deutsch. Und wie gesagt, also wenn es Tage, es gibt Tage, da ist es einfach schlecht, da ist es schwierig, da geht es aus verschiedenen Gründen nicht. Und da wäre ich auch nicht zu dogmatisch, aber im Schnitt sollte man schon versuchen, sich irgendwie dann doch aufzuraffen. Und noch ein zweiter Punkt, der ist dann eher so aus der Psychologie oder aus der psychologischen Ecke. Man muss sich immer klar machen, dass es eben sehr lange dauert, bis man Routinen entwickelt. Also es gibt verschiedene Studien der Psychologie, aber ich habe so eine Zahl noch im Kopf, dass man so ungefähr 43 Kontakte, auf die Zahl will ich jetzt nicht genau festgenagelt werden, aber ungefähr 43 Kontakte im Mittel braucht, um irgendwas zu habituieren. Das heißt, ich muss 43 Mal laufen gehen im Schnitt, damit ich sozusagen das dann nicht mehr hinterfrage und das in meine Routine übergeht und ich eben keinen inneren Schweinehund mehr habe. Und jetzt kann ja jeder Mensch mal überlegen, und das erzähle ich in meiner Sprechstunde auch immer, wann die meisten Leute aufhören. Das wird wahrscheinlich vor dem 43. Mal sein. Und es ist natürlich auch so, dass es da nochmal eine Abweichung gibt. Das ist ja nur ein Mittelwert. Das heißt, es gibt Leute, bei denen wird es vielleicht 30 Mal sein. Aber es wird auch andere Menschen geben, bei denen dauert es 50 Mal. Da brauche ich 50 Kontakte. Und deswegen, was ich immer anrate, ist, das Ganze zu dokumentieren. Also wirklich eine Strichliste ganz einfach zu machen, um zu sehen, okay, ich habe vielleicht jetzt 20 Mal trainiert, aber das fällt mir vielleicht auch schon einfacher. Aber so richtig Routine ist es noch nicht. Ne, und dann fehlen vielleicht noch ein paar Kontakte. Und das ist übrigens auch der Grund, warum zum Beispiel Zähneputzen uns sehr viel leichter fällt. Ist ja nicht, dass Zähneputzen uns viel mehr Spaß macht, aber dafür sind wir konditioniert, ne? Das haben wir als Kinder gelernt.
Genau.
Das hinterfragen wir gar nicht. Keiner steht abends vorm Spiegel und denkt, juhu, ich putze mir jetzt die Zähne. Aber es wird trotzdem gemacht.
Richtig.
Und dieses Bewusstsein versuche ich immer so ein bisschen für die Bewegung auch zu bringen, weil wir putzen uns die Zähne, damit uns irgendwie, und zwar auch ganz schön viel in der Woche, so fast 70 Minuten, wenn wir es so machen, wie der Zahnarzt uns das empfiehlt.
Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber
ja,
stimmt.
70 Minuten, und das ist uns unsere Zahngesundheit wert. Und der Rest des Körpers, ich habe ja vorher gesagt, die WHO 75 Minuten pro Woche intensive körperliche Aktivität, das schaffen 80% der Deutschen nicht. Und der Hauptgrund dafür ist immer keine Zeit. Und das ist natürlich Blödsinn. Also und da geht's um mehr Gesundheit. Also da geht's um einen Krankheitsprogress,
ja,
da geht's um die Entstehung von Krebs, da geht's um die Vermeidung von kardiovaskulären Erkrankungen. Da denkt keiner drüber nach, aber Zähneputzen ist klar, das machen wir. Ist ja auch gut, dass wir das machen.
Besser ist das, ja. Ist auch irgendwann Lebensqualität.
Aber wir wissen, was ich meine.
Ja, natürlich. Also, ja, aber das sind so Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen, über die man gar nicht nachdenkt. Also wir nicht.
Genau, also und ich versuche diese Bilder einfach nur immer so ein bisschen zu bringen, um oder so ein Beispiel, um damit die Leute so ein bisschen auch ein Gespür dafür entwickeln, wenn sie mir sagen, sie haben keine Zeit.
Ja.
Im Übrigen sind die Leute, die immer keine Zeit haben, die Rentnerinnen und Rentner. Das sind die, die am wenigsten Zeit haben, angeblich.
Würden Sie sagen, Sie haben so eine Art Mantra oder Satz, den Sie Menschen mit MS besonders mitgeben möchten?
Ich würde sagen, machen. Also das eine ist immer drüber reden, ja, und das andere ist dann im Prinzip das Ganze auch umzusetzen. Und ich glaube, dieses ins Machen kommen, das ist das Allerwichtigste. Und das ist erstmal völlig egal, wie intensiv, wie lange und was weiß ich was. Machen und das am besten irgendwas, also wenn es bezogen auf den Sport ist, was einem auch noch Spaß macht. Dann ist es, glaube ich, am allereinfachsten. Ja.
Das ist cool. Ja, und auch schöne Schlussworte. Wir sind schon am Ende. Ich glaube, was wir heute ganz klar mitnehmen können, Bewegung muss nicht perfekt sein, aber sie kann so viel bewirken. Jeder kleine Schritt zählt. Alle Infos zur Studie von Professor Zimmer und zur Online-Sportsprechstunde findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr denkt, hey, das könnte auch für jemanden in meinem Umfeld spannend sein, dann teilt diese Folge gern. So erreichen wir gemeinsam noch mehr Menschen, die davon profitieren können. Wenn euch MS Voices gefällt, abonniert uns am besten direkt in eurer Podcast-App. Dann verpasst ihr keine der kommenden Folgen, denn es gibt noch viele spannende Themen und inspirierende Gäste, die wir euch vorstellen möchten. Ihnen, lieber Herr Professor Zimmer, vielen, vielen Dank für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben, für Ihre Arbeit, Ihre Begeisterung und dafür, dass Sie uns gezeigt haben, wie Bewegung wirklich Leben verändern kann.
Herzlichen Dank für die Einladung, es hat mich gefreut.
Uns auch. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von MS Voices, dem Podcast, der Menschen mit MS eine Stimme gibt.
MS Voices, der Podcast von Minerva Vision. Was dich weiterbringt. Besuch uns unter www.minerva-vision.de.